Das neue Jahr ist ja noch nicht so ganz arg alt, von daher möchte ich Ihnen Gottes Segen und alles Gute für die nächsten 11,5 Monate wünschen. Die Begleitung von Gott, das Gefühl des Getragenseins und seiner Nähe. Dieses alles Gute wünschen, das kann von Herzen kommen, das kann aber auch so formalisiert sein. Wahrscheinlich kennen Sie alle so den Spruch, alles gut, ja, ja, alles gut. Ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich denke, es stimmt eigentlich fast nie, dass alles gut ist. Auch wenn es Gutes gibt, gibt es halt auch Schlechtes. In einem Kontext aber wird nicht nur einmal, sondern gleich 7-mal gesagt, dass es gut ist. Und einmal sogar sehr gut. Sie ahnen es schon, ich meine die Schöpfungsgeschichte, um die es in der Bibelwoche dieses Jahr geht. Wenn wir über die Schöpfungsgeschichte reden oder dran denken, es ist mir schon öfters mal passiert, dass ich von Leuten, die mit dem Glauben nicht so verwurzelt sind, so leicht belächelt worden bin und ja, ja, glaubst du nur und 7 Tage und passt überhaupt nicht mit Naturwissenschaften zusammen und so weiter und so weiter. Das ist schon recht. Aber die andere Wahrheit ist, dass das, was da beschrieben worden ist in der Bibel, die Naturwissenschaften im Lauf der nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende mehr und mehr in der Abfolge bestätigt haben. Das ist verblüffend und das zeigt mir, dass der Geist Gottes absolut in den Geschichten der Bibel wirkt. Trotzdem klar ist ja, die Schöpfungsgeschichte ist keine naturwissenschaftliche Abhandlung. Und sie wollte das auch nie sein. Es wird erzählt, wie Gottes Schöpfung entstanden ist. Und in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst bin ich darauf gestoßen, auf den Gedanken, dass Schöpfung und Natur eigentlich unterschiedliche Dinge sind. Es wird oft verwechselt, es wird oft synonym benutzt, aber die Natur meint die Umwelt der Erscheinungen und Bedingungen und Zusammenhänge und der Gesetzesmäßigkeiten. Der Begriff beschreibt das, was man vorfindet in der Welt und den Grundlagen. Das Verständnis der Natur, wie es die moderne Wissenschaft Tag für Tag anstrebt, kann auch gewonnen werden, ohne irgendwo mit Gott zu rechnen, ohne von Gott zu sprechen, wenn man nur der Natur in ihren Beziehungen erforscht und ergründen möchte, wie sie gibt. Sie erfordert keinen Gedanken an Gott, sie macht mit Vernunft Gesetzesmäßigkeiten klar. Und ich habe oft erlebt, dass Glaube und Vernunft gegeneinander ausgespielt werden, in Gegensatz gebracht werden. Das ist aber vollkommen überflüssig, weil Christen und Christinnen sehen es so, dass der Glaube zum Gebrauch der Vernunft auffordert und ermutigt. Gott hat uns auch den Verstand gegeben. Wir sind dankbar für unseren Verstand, für die Geistesgaben. Und wir wissen, dass der Verstand uns hilft, das Leben einfacher zu machen und mehr in den Griff zu kriegen. Aber trotz dieses ganzen stürmischen Fortschritts der Wissenschaften, die fast schwindelerregend die letzten 200 Jahre waren, und obwohl so viele Rätsel gelöst worden sind, ist es so, dass die Zahl der Geheimnisse und des Unverstandenen ständig weiter wächst. Ich habe einen Schulfreund gehabt, der war ein menschenscheuer, richtig begeisterter Naturwissenschaftler, war Mathematiker, hat sich für die Astrophysik interessiert, hat dann promoviert, Professor geworden in theoretischer Physik, also Naturwissenschaftler durch und durch. Bei dem bin ich oft nachts durchgesessen zum Gespräch, das heißt, er hat gesprochen, ich habe nur zugehört, wie begeistert er mir die Erkenntnisse darzulegen versucht hat. Aber auch der begnadete Physiker, der mit der Kirche und mit Gott überhaupt gar nichts am Hut hat, hat gesagt, je mehr wir wissen, je mehr Türen aufgehen, desto mehr Fragen gibt's. Es wird nie so sein, dass der Mensch, und wenn er noch so genial ist, letztendlich an die Grenzen alles Erklärbaren stößt. Und jeder ernstzunehmende Wissenschaftler wird das bestätigen. Jede Tür, die aufgeht, macht den Blick auf x neue Verschlossene frei. Das finde ich faszinierend, denn dahinter steckt die Ahnung, dass letztendlich doch was Unerklärliches, was unheimlich Großes dahinter stecken muss. Auch für Leute, die sagen, oh, ihr mit eurem naiven Glauben. Wir glauben, dass Gott dahinter steckt. Dieser unfassbare, unergründliche Gott. Und wir finden in der Erforschung der Natur den Glauben bestätigt, dass die Erde geschaffen wurde, so wie es in der Bibel beschrieben ist. Es steht in der Bibel auch, für Gott ist ein Jahr 1000 Jahre und ein Tag, 1000 Jahre wie ein Tag wie 1000 Jahre. Wenn wir das in dieser Dimension sehen, dann können wir einfach Ja schreien, Gott hat es so erschaffen. Wenn wir jetzt also von der Schöpfung sprechen, nicht von der Natur, die erklärbar ist ohne Gott, wenn wir von der Schöpfung sprechen, steckt die Haltung dahinter, dass Gott vor und hinter und in allem steckt. Der Glaube ist es, so wie Sie es gerade gesagt haben, Sie gehen durch die Natur und erkennen die als Schöpfung, als wunderbare Schöpfung. Der Glaube kennt Gott als denjenigen an, der das Wunder des Lebens geschaffen hat und mit großer Umsicht alles geordnet, geregelt und schließlich gesegnet hat. Er sah, dass es gut war. Und obwohl es kein poetischer Text ist, sondern ziemlich formalisiert die Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben worden ist, wirkt er auch wie ein Lobgesang auf den Schöpfer. Jedes einzelne Detail wird gesagt und er wirkt, wie gesagt, wie ein großer Lobgesang. Wenn man jetzt weiß, wann dieser Text entstanden ist, ist es umso erstaunlicher. Denn vieles spricht dafür, dass diese Schöpfungsgeschichte im Genesis-Buch in der großen Krisenzeit vom jüdischen Volk entstanden ist. Die Juden hatten viele Krisenzeiten, aber das war in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft wohl niedergeschrieben oder entstanden oder kurz danach. Die damalige Großmacht Babylon hat das Volk, den Tempel kaputt gemacht, zerstört, hat Jerusalem zerstört und Tausende von Juden sind umgebracht worden oder verschleppt worden oder nach Ägypten geflohen. Also die Existenz, alles, was das Leben, die Sicherheit ausgemacht hat, war weg. Und in dieser Zeit wurde die Schöpfungsgeschichte formuliert. Die Menschen hätten in dieser katastrophalen Situation allen Grund gehabt, am Sinn des Lebens und an Gott zu zweifeln und am erfahrenen Leid zu zerbrechen. Wahrscheinlich haben das auch einige gemacht. Aber andere haben hier hinein die Schöpfungserzählung formuliert. Die Menschen hatten damals kein übernatürliches Wissen. Sie hatten wahrscheinlich nicht die Visionen, aber sie formulierten ihr Vertrauen in Gott rein, in dieser katastrophalen, existenziell zerstörenden, bedrohten Situation formulierten sie ihr Vertrauen, dass die Welt und alle Lebewesen grundsätzlich gut und auch von Gott gesegnet sind. Es wird ein heiles, friedliches Bild gezeichnet, wenn da steht, dass Mensch und Tier sich nicht töten, dass auch alle Tiere Pflanzen fressen. Das erinnert so ein bisschen an die Beschreibung von Jesaja, wo die Lamm und Wolf nebeneinander liegen, wo das Kind am Loch von der Natter spielt. Also es wird eine heile Welt gezeichnet in der Überzeugung, dass Gott es gut will und unser Heil will. Die Menschen waren aber nicht blauäugig oder weltfremd. Mehr als wir heute in unserer gesicherten Existenz wussten sie durch die Bedrohung von Raubtieren, durch die Bedrohung von den Elementen. Sie wussten genau, dass ein Fressen und Gefressenwerden auf der Erde herrscht. Und sie wussten gut um die Schrecken der Welt. Aber sie formulierten eben diese andere Vision. Eine Welt, wie sie ein guter Schöpfer Gott möchte. So war die Erde von Gott gedacht, so soll es mal sein. Sie setzten das Vertrauen drauf, dass der Ursprung von Gott gut war und wieder dahin kommt und dass sie eine gute Zukunft also haben sollen. Dieses Vertrauen half ihnen, in dieser katastrophalen Situation nicht vollends zu zerbrechen. Sie wollten an eine gute Welt, an einen guten Gott glauben, eine gute Gegenwart und eine gute Zukunft. Jetzt kann man mit der Selbstsuggestion kommen, aber die waren nicht dumm oder naiv. Die Menschen waren genauso wenig naiv wie zum Beispiel Viktor Frankl, ein jüdischer Neurologe, Psychiater. Ihm half der Glauben, der Vertrauen und der Wille, trotzdem Ja zum Leben zu sagen, das Konzentrationslager zu überleben. Auch Dietrich Bonhoeffer, der sich früh am Widerstand gegen Hitler beteiligte, war weder weltfremd noch leichtgläubig. Als er kurz im Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung formulierte, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und um dieses Vertrauen geht's in der Schöpfungsgeschichte im Genesis-Buch. Was heißt denn jetzt gut? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, Gott hat aus einem Durcheinander, aus einem Urchaos eine Ordnung geschaffen. Wüst und leer heißt auf Hebräisch übrigens Tohu Wabohu. Also aus diesem ganzen Durcheinander hat er seine Ordnung, seine schöpferische Kraft gesetzt. Er hat Möglichkeiten zum Leben geschaffen. Zeit, Lebensräume, Lebewesen, Fruchtbarkeit und Entwicklung. Geordnet, geregelt nach Gesetzmäßigkeiten, die eben die Naturwissenschaft und die mathematischen Gesetze die letzten Jahrtausende entdeckt und beschrieben haben. Und am Schluss der Schöpfung, der Mensch. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können wegen Spiegel. Unser Schöpfer Gott, unser Vater, sitzt in seinem Garten. Bäume, Grün, Wälder, Tiere sind alle gemacht. Und er ist dabei, aus Lehm und Lehmlassen den Menschen zu bilden. Der Rabe sitzt auf dem Stein und sagt, glaub mir, es wäre wirklich am besten, wenn du dich die letzten beiden Tage ausruhen würdest. Ein weiser Vogel, dieser Rabe. Gott hat es gefallen, den Menschen zu schaffen. Warum, wissen wir nicht. Wir werden es erfahren, wenn wir bei ihm angekommen sind. Wenn es keine offenen Fragen mehr gibt. Bis dahin können wir nur rätseln und staunen. Gott sprach: Lasst uns den Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Als Mann und Frau erschuf er sie. In der Bibel wird also gleich zu Beginn die Überzeugung vertreten, dass der Mensch von Gott als Bild seiner erschaffen wird. Man kann es auch mit Abbild oder Ebenbild übersetzen. Was bedeutet Bild Gottes? Dazu ist es interessant zu wissen, dass in den altorientalischen Königsvorstellungen die Könige selber Söhne und Töchter Gottes waren. Nach der eigenen Überzeugung waren die dann praktisch die Stellvertreter Gottes, Gott gleich. In Ägypten trug der König seit der ersten Dynastie so einen Horus-Namen vom Gott Horus, um zu zeigen, dass er Gott auf Erden repräsentiert. Seit der vierten Dynastie auch als Re, als Sonnengott. Und Alexander der Große wurde in seiner Zeit auch schon als sehr stark göttlich verehrt. So, also ein König war gottgleich. Das blendet, gell? Also das ist so aus einer Pyramide, so Zeichnungen, wo ein ägyptischer König als Gott dargestellt ist, so wie das Verständnis der Zeit damals war. Und das Besondere an der ersten Schöpfungserzählung ist eben, dass jeder Mensch jetzt die Würde Gottes, das Ebenbild Gottes zugeschrieben wird. Also nicht einem bestimmten König, sondern jedem Menschen, jedem Mann, jeder Frau. Und wie wir heute ergänzen, allen Geschlechtsidentifikationen zwischen den beiden Polen. Größer kann man von den Menschen nicht denken, als Ebenbild Gottes. Jede einzelne von uns. Diese Metapher spricht dem Menschen eine ziemliche Würde und eine große Verantwortung zu. Die Menschen sollen eine Art Götterbild sein. Sie sollen die Erde sichern und schützen, so wie es die Pflicht der Könige war. Jeder Einzelne. Es gilt nicht mehr zu sagen, die da oben. Jeder Einzelne von uns hat die Verantwortung, die Erde zu sichern und zu schützen. Jeder Einzelne von uns hat die Verantwortung und die Aufgabe, sich um die anderen zu kümmern, damit die Gesellschaft gut ist. Und was da noch ganz heftig ist, finde ich, das Verhältnis von Mensch zu Mensch wird beschrieben, dass alle Menschen dieselbe Würde haben. Ich selber tue mir oft schwer damit, mit Menschen, die so völlig anders denken als ich. Denen spreche ich alles Mögliche ab, muss ich sagen. Aber da wird gesagt, es ist niemand weniger ein Bild Gottes als der andere. Damit wird auch die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die Menschen anderer Kulturen, anderer Religionen Bild Gottes sind. Auch die, die völlig anders ticken, auch denen, wo wir uns ganz schwer tun. Selbst die feindlichen Babylonier, deren Streitmacht Jerusalem völlig zerstörte und unzählige Menschen umbrachte, die wären auch ein Bild Gottes, auch wenn sie sich nicht entsprechend verhalten. Diese Erkenntnis, dass auch unsere Feinde oder die Menschen, mit denen wir es nicht können, die wir nicht verstehen, die wir furchtbar finden, ebenfalls Abbilder Gottes sind, ist eine riesige Aufgabe und Herausforderung, immer noch für uns alle. Und ich bin ja katholisch, wir haben ja eine nicht ganz arg-rühmliche Tradition mit Macht und Männermacht bei uns. Es ist in den letzten Jahren drauf gekommen, dass auch Frauen Menschen sind. Das ist eine schöne Erkenntnis. Aber auch alle anderen, die nicht eindeutig Frau oder Mann sein können, alle, jeder von uns hat männliche, weibliche Anteile in sich. Wir alle sind dennoch Bild Gottes. Es gibt so viel mehr, was Gott in uns reingelegt hat. Und es ist wichtig, den Blick wieder zu gewinnen, dass das Leben nicht in ausschließenden Alternativen, sondern in fließenden Beziehungen zueinander sein soll. Oder wie es in der Kinderbibel formuliert ist, die Alle-Kinderbibel, da steht dann drin, wo der Mensch erschaffen ist, alle waren verschieden und alle waren besonders. Und wenn wir das begriffen haben, dann können wir auch endlich aufhören, Leute auszugrenzen, uns anzufeinden, misstrauisch zu beäugen. Dann können wir endlich Gottes Auftrag ernst nehmen und mit vereinten Kräften umsetzen. Die Verantwortung, die uns als Verwalter gegeben ist. Und jetzt noch am Schluss, was ist denn der Auftrag? Was haben wir denn als Gottes Ebenbilder einen Auftrag für ihn gekriegt? Seid fruchtbar, mehret euch, steht in der Bibel. Macht euch die Erde untertan und herrscht über die Tiere. Wer jetzt aber einen Herrschaftsauftrag ableitet, verbunden mit Machtausübung, mit Willkür, mit dem alles meins, ich kann machen, was ich will, der hat von Gott nichts begriffen. Vielmehr ist unser Auftrag, die göttliche Ordnung, das, was Gott so wunderbar geschaffen hat, zu bewahren. Das ist die große Herausforderung und Aufgabe an die Menschen weltweit und an uns, die wir nicht im täglichen Überlebenskampf stehen, ganz besonders. Als wie gut der Mensch in der Schöpfungserzählung gezeichnet wird, zeigt sich auch an der Art der Nahrungsmittel, die er da von Gott bekommt. Gemäß der Überlieferung leben Menschen wie Tiere von Pflanzen. Es bedeutet aber jetzt nicht, dass wir uns alle vegetarisch ernähren sollen. Ist nicht schlecht, aber das ist nicht gemeint. Es ist gemeint, in einer Welt, die Gott gedacht hat, gibt es kein Blutvergießen. Und die Aussage, dass der Mensch über die Tiere herrschen solle, muss man auch in einem besonderen Licht sehen. Wir müssen bedenken, dass das Verhältnis von Mensch und Tier damals, vor der Erfindung des Schießpulvers, der Massentierhaltung, ein ganz anderes war. Die Menschen waren zum Teil ausgeliefert und bedroht von wilden Tieren. Und aufgrund dieser Aussage, aufgrund dieser Bedrohung, verbirgt sich in der Aussage, der Mensch soll über die Tiere herrschen, der Wunsch, der Mensch möchte in Sicherheit von Tieren leben. Und Tiere sind genauso erschaffen wie der Mensch von Gott und genauso gesegnet. Und sie werden genauso als gut bezeichnet wie die Menschen. Also wir sind alle Geschöpfe von Gott. Und ähnlich wie beim Ausdruck herrschen über die Tiere, muss man auch die missverstandene und oft missbrauchte Aussage in Bezug auf die Erde, macht sie euch untertan sehen. Der Mensch damals war der Natur, den Trockenzeiten, den Überschwemmungen, den Erdbeben viel stärker ausgeliefert, als wir seit der Industrialisierung es sind. Hinter der Formulierung, macht euch die Erde untertan, steht vor allem der Wunsch, in Sicherheit auf dieser Erde zu leben. Und wenn wir heute die Vokabeln schützen statt untertan machen und respektieren statt herrschen benutzen würden, dann wäre sehr deutlich, wie wir uns als Gottes Ebenbilder entsprechend dieser Schöpfung gegenüber zu verhalten haben. Nämlich die Natur und die Erde als gute Lebensgrundlage des Lebens mit aller Kraft zu schützen und zu bewahren. Mit der Erschaffung des Menschen ist Gott ein großes Risiko eingegangen und mit der Beauftragung. Aber es bedeutet, er glaubt an uns Menschen und traut uns zu. Wir können und sollen den Schöpfer hier nicht ersetzen. Auch wenn manche Menschen, wie damals beim babylonischen Turm, vielleicht denken, sie sind Schöpfer. Ich glaube, das wird sich rächen. Wir sind zu Gott, zu verantwortlichen Handeln für und in diese Schöpfung gerufen. Und zwar nicht bloß in der großen Politik, sondern in unserem kleinen Leben auch. Schauen wir, was wir machen können, um uns gegen den Raubbau, den Machbarkeitswahn, den bedenkenlosen Verbrauch der Güter, die uns anvertraut sind, zu widersetzen. Und leben wir in der Haltung der Dankbarkeit und feiern den Reichtum seiner Schöpfung und leisten wir unseren Beitrag, diese zu bewahren. Das ist die Botschaft von Genesis 1. Als der Schöpfer ruhend das Erschaffene betrachtete, sah er, dass es gut war. Und ich wünsche uns allen ein immer stärker werdendes Bewusstsein dafür, Mut, Stärke und Kreativität, dass wir diese Verantwortung übernehmen, die Gott uns als seine Abbilder übertragen hat, damit es gut wird. Amen.